SRF 1.
SRF 1.
Sehr herzlich willkommen. Das Konzert von den verschiedensten Vögeln am Morgen früh oder dann auch am Abend spät. Zum Beispiel von Spatzen, Amseln, Meisli. Das hört man nicht nur auf dem Land, sondern eben auch in den Städten. Und zu den Vögeln kommen in den Städten und Agglomerationen noch andere Tiere dazu. Füchse, Rehe, Marder, Igel. Ja, ja, sogar in den Städten haben wir Wildsauen. Sie leben mitten unter uns. Und darum fragen wir in dieser Treffpunktstunde, wie funktioniert eigentlich das Zusammenleben zwischen den Städtern und ihren tierischen Bewohnern. Es sind allein 40 Säugetiere, die in der Stadt heimisch sind. Wir haben darum einen Wildhüter von der Stadt Zürich eingeladen. Er erzählt als erstes von Wanderfalken, Tauben und Rabenvögeln. Am Mikrofon Tommy Scherer, gehört zu der Gattung der SRF 1 Moderatorenvögel.
We were so complete. I can't believe
Mit dem Cliff, sorry, Sir Cliff Richard, ist jetzt genau 11 Minuten ab der 10 an diesem Donnerstagvormittag. Wir blenden zurück zum 9. Mai 2011. Da ist ein Wanderfall, kam einem Hochkamin vor Zürich, vor laufender Kamera elendiglich zugrund gegangen. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass der städtische Wanderfall an einer vergifteten Taube verstorben ist, an einer sogenannten Kamikaze-Taube. Das bedeutet, die Taube ist mit einem Nervengift eingestrichen worden, in der Hoffnung, dass sie von einem Wanderfall gerissen wird und der dann eben dran stirbt. Das ist ein krasses Beispiel, das zeigt, dass das Zusammenleben zwischen Menschen und Tieren in der Stadt nicht immer so friedlich abläuft. Das Sendung Treffpunkt will heute die Beziehung zwischen Stadttier und Stadtmenschen näher beleuchten. Und wir haben darum einen von vier Wildhütern von der Stadt Zürich eingeladen. Sehr herzlich willkommen bei uns, Thies Schenkel.
Guten Morgen.
Ich begrüsse natürlich auch Ihren Hund, Tira, von 5,5, liegt ganz schön brav auf Ihrem Mantel hier bei uns am Boden unten. Man hat Sie heute Morgen ja schon bei uns gehört, Sie waren unterwegs gewesen mit unserem Reporter. Und wir wollen nicht zu lange jetzt bei dieser Wanderfalk-Geschichte bleiben, Thies Schenkel, weil da Ermittlungen laufen im Moment. Warum stören denn aber Wanderfalken gewisse Leute offenbar?
Es gibt Leute, die das nicht vertragen, dass der Wanderfalk Tauben jagt. Und das ist seine Hauptbeute, die Tauben. Und wo das dann Aggression hervorruft und die müssen sich dann oder tun sich dann eben gegen das wehren.
Ist nicht nur ein Phänomen, gell, sie da bei uns in der Schweiz oder in der Stadt Zürich, das gibt es auch in Europa.
Das gibt es in anderen Schweizer Regionen und es gibt es in ganz Europa, ja, in Deutschland fast noch mehr als bei uns.
Mhm. Wie viele Wanderfalken hat denn die Stadt Zürich? Ich glaube, es ist wieder ein paar jetzt an dem gleichen Hochkamin am Brüten.
Ja, es ist wieder ein paar am Brüten und wir haben zwei Horst, wo wir regelmässig haben. Also im Moment ist nur ein Paar dran, ist nur einer besetzt.
Mit Videokamera beobachtet, die einen?
Nein, sie sind jetzt am anderen Horst im Moment, dort, okay, wo wir keine Kamera haben.
Haben sie die Ruhe gesucht in dem Fall, ja, und scheuchen ein bisschen die Öffentlichkeit. Also man sieht schon ein schwieriges Verhältnis zwischen gewissen Menschen und den Wanderfalken. Gehen wir noch zu den Rabenvögeln, wo es ja auch gibt, Krähen oder Raben gehören zu den Vögeln, Herr Schenkel, die Menschen nicht so gerne haben. Warum eigentlich?
Das ist über Jahrtausende hat sich das entwickelt, dass die Rabenvögel immer ein schlechtes Image hatten. Und das hat uns natürlich in unserer Kultur geprägt. Es ist natürlich auch ein Vogel, der ein bisschen polarisiert ist, ganz schwarz, er hat eine krächzende Stimme.
Er macht einen riesen Lärm.
Ja, natürlich. Aber das ist immer eine Frage, wie man das anschaut, ob es das Lärmen ist oder ob das Gesang ist. Er gehört zu den Singvögeln. Also, auch wenn wir das manchmal nicht glauben. Mhm. Und sehr viel wird mit Schuhen geschoben, dass er natürlich Nester ausräumt. Das macht er auch. Er tut von kleinen Singvögeln Nester ausräumen.
Und braucht sie das selber?
Nester braucht er nicht, aber er frisst Eier und Vögel. Und die Leute läuten mich an mich an und sagen, wir haben keine Singvögel mehr. Wir haben eben da Krähen bei uns im Baum, wo es Krähennest haben. Können sie die schiessen? Jetzt ist es aber so, die Vogelwarte hat eine Untersuchung gemacht und die etwa 3-4% der Singvögel werden reduziert durch Rabenvögel. Und 3-4%, das ist nichtig, das ist nicht das Thema. Mhm. Es ist ganz ein anderer Grund, warum wir weniger Singvögel haben. Das ist schon richtig, dass die Leute das tun sie richtig beobachten. Aber der Grund ist der andere, das sind nicht Rabenvögel.
Welchen ist der?
Der Grund ist, wie wir die Umgebung umgestalten. Also wenn irgendwo ein Garten saniert wird, dann dürfen wir nachher nicht mehr viel Arbeit machen. Das heisst, man will nicht mehr allzu viele Blumen, sondern man macht dann vielleicht ein Steingärtchen. Und wenn man eine Hecke ersetzen tut, dann nimmt man die einheimischen Gehölze raus und tut vielleicht Kirschlorbeeren oder so rein. Und damit nimmt man den Vögeln die natürliche Grundlage, den natürlichen Lebensraum weg. Mhm. Und das ist das, was sie nachher daran leiden. Die Rabenvögel, die haben schon einen kleinen Einfluss.
Sie sind ja angestellt von der Grünstadt Zürich, von Grünstadt. Eine von vier Wildhütern. Könnt ihr da euch einbringen, wenn es um Umgestaltung von gewissen Regionen in der Stadt geht, dass man genau das eben nicht macht, dass man Singvögel vertreibt, wenn man es falsch baut?
Also es gibt zwei Varianten, wie wir uns einbringen können. Das eine ist bei den städtischen Liegenschaften, bei den städtischen Gebäuden. Dort können wir natürlich sehr direkt probieren, Einfluss zu haben. Und dann bei den Privatleuten, da können wir natürlich nichts vorschreiben. Aber was wir sehr häufig machen, ist Öffentlichkeitsarbeit, ist Aufklärungsarbeit, um möglichst den Leuten einfach zu sagen, schaut, wenn ihr Kirschlorbeer reintönt, dann ist das einfach eine ökologische Wüste. Die machen das nicht. Aber der Hausbesitzer ist natürlich frei. Er darf das machen, wenn er das will, der Private.
Bei uns der Thies Schenkel, einer von vier Wildhütern von der Stadt Zürich. Und was vielleicht viele nicht wissen von Ihnen, die uns jetzt zuhören, in der Stadt gibt es auch Wildsauen. Mensch und Wildsau in der Stadt, auch das zusammenlegen, schauen wir uns ein bisschen genauer an. Es kommt nämlich vor, dass der Thies Schenkel manchmal sogar eine Wildsau schiessen muss.
Laquelle le rêve va jusqu'au bout d'un petit jardin d'Éden, berceau de notre amour qui réalise ce rêve en offrant ses trésors. Dans le jardin de mon âme, ton cœur est tout en fleurs. Dans le jardin.
Dans le jardin de mon âme, ton cœur. money talk at all. She has a train going downtown. She's got a club on the moon. And she's telling all her secrets
in a wonderful balloon.
She's the heart of the fun fair. She got me whistling a private tune. And it all begins where it ends. And she's all my magic friend. She says hello.
Joyride von Roxette und wir haben schnell eine Meldung zum Schienenverkehr. Verkehrsinfo SRF von 10.23 Uhr. Eine Meldung zum Schienenverkehr. Wegen einer Stellwerkstörung ist die Strecke zwischen Lengnau und Grenchen Nord auf der Linie Biel-Delsberg zurzeit unterbrochen. Die ICN und Regionalzüge fallen zwischen Biel und Grenchen aus. Reisende von Biel nach Moutier oder umgekehrt reisen via Solothurn und von Biel nach Basel oder umgekehrt via Olten. In der Stadt Zürich leben 600 verschiedene Tierarten. Da gehören zum Beispiel 150 Rehe dazu, Füchse sowieso, Igel auch, Marder und auch Wildsäu. Wir haben es heute in der Sendung Treffpunkt vom Zusammenleben in den Städten und Agglomerationen zwischen Mensch und Tier. Bei uns zu Gast ist der Thies Schenkel, Wildhüter von Grün Stadt Zürich. Er hat auch seine Hündin, Dackelhündin, die Tira, mitgebracht. Und sie hat mir vorher eine lustige Geschichte erzählt, das haben wir unseren Hörern schnell weitergegeben. Sie verhalten sich total ruhig, wenn sie amigs neu mit am Reden sind.
Ja, wenn ich im Vortrag halte, dann weiss sie, dass sie eigentlich nichts zu tun hat und schläft auf meiner Jacke. Und dann, wenn der Vortrag fertig ist, klatschen die Leute ja im Normalfall. Und dann ist ihr klar, jetzt ist fertig, jetzt gibt es dann langsam wieder Action und dann steht sie auf und schüttelt sich.
Mal klatschen.
Ja, das sie ist hat mich angeschaut.
aber sie ist sich einen 100er Applaus gewöhnt, oder? So ein einsamer Mensch, das bringt jetzt gar nichts. Ja, also gut, Tira, kannst du weiterpfüsseln. Es dauert noch, ein bisschen, noch mindestens bis am 11. Jetzt die Wildsauen, die Schenkel, oder? Das kann man sich vielleicht fast nicht vorstellen. Warum kommen denn die in die Stadt rein?
Die Wildsauen, die kommen vom Norden her, die sind vom Schwarzwald über den Rhein gekommen und haben jetzt so das Unterland besiedelt und drücken jetzt gegen Ufer, also Richtung Voralpen. Und sie kommen nicht explizit in die Stadt rein, sondern einfach schauen, wo hat es ein gutes Habitat, das ihnen gefällt. Und die städtischen Wälder sind natürlich für sie auch attraktiv.
Das sind in diesen Wäldern, sie kommen also nicht in Quartier rein. Weil in Berlin zum Beispiel, weiss man es, oder? In gewissen Quartier ist das eine richtige Plage von der Wildsauen.
Das ist ein Riesenproblem in Berlin. Und da probieren wir mit allen Mitteln, dass wir nicht so weit kommen.
Mhm. Von was leben die Wildsauen?
Wildsau ist ein Allesfresser. Also wenn sie im Wald ist, am liebsten ist sie am Eicheln graben, am Buchenüssli fressen. Das ist einfach sehr, sehr nahrhaft. Mhm. Aber dann auch in der Wiese Engerling oder sonst irgendwelche Larven. Und dann werden natürlich die Wiese aufgebrochen. Also aufgebrochen, das heisst aufgewühlt.
Die fliegen das so durch, oder? Mit ihren,
ja,
Nase.
Richtig. Also gerade wenn sie am Engerling suchen sind, und das gibt dann riesige Schäden auf den Feldern, die dann ins Geld gehen.
Gibt ja Quartiere in Zürich oder in anderen Städten, wo so die angrenzenden Wälder halt gerade direkt hergebaut sind. Haben Sie auch schon Meldungen bekommen von Leuten, die jetzt dort wohnen und Gärten haben, dass Wildsauen in ihren Gärten rumschnüffeln oder rum?
Ja, es gibt natürlich die Situationen, wenn eine Wildsau in den Garten geht, aber das ist eigentlich meistens nicht so das Problem. Es ist mehr, dass die Leute Angst haben auch. Also sie läuten dann auch an und sagen, kann ich überhaupt noch in den Wald? Darf ich noch in den Wald laufen? Oder ist jetzt das gefährlich, wenn ich in den Wald laufen? Was ist denn jetzt mit diesen Sauen? Kommen die auf mich los und beißen mich in den Fersen oder weiss ich was?
Ja, wenn so eine Bache, sagt man, glaube ich, oder?
Jawohl,
wenn so eine Bache mit ihrer Rotte, also mit ihren Jungen, Frischling, muss man sagen, genau, dann hat man schon Geschichten gehört, da muss man schon aufpassen, oder? Die können recht aggressiv werden.
Selbstverständlich können die aggressiv werden, aber man muss es wieder so sehen, es ist eigentlich immer das Problem vom Mensch. Wenn sich der Mensch blöd verhaltet.
Was ist blöd verhalten mit einer Wildsau?
Vielleicht haben Sie vor rund 2 Jahren die Geschichte mal gehört, wo eine verletzte Wildsau war. Sie hat sich am Zug verletzt, eine Laufverletzung hat sie gehabt, und dann ist ein Jogger vorbei und ist mit dem Handy gegangen und hat die Wildsau wollen fotografieren, die Verletzte. Und ich steht an, natürlich in die Nähe, damit er möglichst ein attraktives Bild bekommt. Und dann ist die Sau auf ihn los. Also ich meine, das ist jetzt einfach ein Sau, also ich muss es so sagen,
Saublödes Verhalten,
ja. Also man muss einfach immer sich überlegen, das ist ein Wildtier, das ist nicht ein Haustier, das ist nicht ein Kätzchen, das man streicheln kann. Und blöd verhalten ist, eben wenn man eine Dummheit macht, ein Wildtier nicht als Wildtier respektiert.
Mhm. Hat man Chancen, Wildsauen zu sehen, wenn man irgendwie früh am Morgen hergeht und vielleicht noch wartet?
Ja, mein Kollege hat also letztens am Nachmittag im Wald, hat er 1,5 Stunden, mitten am Nachmittag hat er eine Rotte beobachtet, einen Bach mit Frischling, hat man durchaus Chancen. Mhm. Und jetzt eben nochmal zum blöden Verhalten, wenn man so dort steht und die beobachtet, ist das überhaupt kein Problem. Und wenn man irgendwie auf dem Waldweg rumläuft und wenn wir zwei jetzt durch den Wald laufen und ein bisschen schwätzen, dann ist das auch kein Problem. Die Wildsauen sind sofort im Bild, wo wir durchlaufen, die merken, dass sie schmecken, dass die hören, dass... Schwieriger wird es natürlich, wenn man ganz, ganz leislich sich durch den Wald pirscht. Aber wer macht das schon? Das mache ich vielleicht, aber das macht ein durchschnittlicher Mensch in dem Sinne nicht.
Wenn es kurz atmen kann, manchmal müssen sie auch Wildsauen schiessen. Was Richtig. Sind das für Situationen?
Ja, man muss natürlich probieren, den Bestand runterzubringen und die Wildsauen von den Feldern wegbringen. Und wenn man auf dem Feld, also weg den Schäden, und wenn man auf dem Feld dann eine Sau schiesst, dann nachher meidet es ein rechtes Stückchen lang nachher das Feld. Und das ist dann, darum tut man sie dort schiessen.
Jetzt gehen wir dann, Thies Schenkel, für einen kurzen Moment aus der Stadt raus, sind im Wallis. Dort läuft nämlich ein Konflikt zwischen dem Wolf und dem Schafhalter. Im Wallis leben fast 60'000 Schafe auf 300'000 Einwohner. Das Schafhalter hat eine grosse Tradition im Wallis, und über die reden wir in ein paar Minuten mit der Wallis-Korrespondentin, das gerade als Nächstes. Hören wir uns aber zuerst noch 2 Songs an. Das zum Beispiel ist der Nat King Cole.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V
is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love, is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two. Love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you.
Listen to some rock and roll. No cares, come what may. I'm making a beautiful day. Gonna drive my car to the sea. Swim out far, 'cause I believe that the waves will wash the gray. Sing, it's a beautiful day. that's gonna be my beautiful day. Oh, oh, my, my, I'm learning to fly. Hey, hey, what's that you say?
Fünf über halb elf ist es. Als erster Kanton in der jüngeren Zeit war der Kanton Wallis mit dem Wolf konfrontiert. Man war unvorbereitet, als er kam. Und der Wolf ist im Wallis ein heiß diskutiertes Thema, weil er halt immer wieder Schaf reisst. Wir haben es heute in der Sendung Treffpunkt vom Verhältnis zwischen Tier und Mensch. Und die Grundhaltung der Schafhalter im Wallis ist, der Wolf muss weg. Der Bund sieht das ganz anders und schlägt eben andere Massnahmen vor. Welche genau, das habe ich Priska Delberg gestern, sie ist unsere Wallis-Korrespondentin, gefragt.
Ja, also der Bund will die behirteten Herden mit Herdenschutzhunden und mit Profihirten, die Schafherden auf der Alpen eigentlich rund um die Tür überwachen. Und vorgesehen ist zum Beispiel auch, dass die Schafe in der Nacht eingezäunt werden. Das ist sehr aufwendig. Und für das braucht es natürlich Berufsleute, dass eben Profihirten, die immer bei der Herde sind. Und es braucht ja ein Vielfaches an Aufwand von dem, was heute betrieben wird, weil man bis jetzt die Schafe praktisch nicht gezäunt hat. Die können sich auf diesen Walliser Alpen eigentlich bewegen wie Skiwellend. Und der Kanton Wallis hat seine Schafalpen in den letzten Jahren überprüft und hat einmal geschaut, geht das überhaupt, was der Bund da will von uns, kann man die Vorgaben überhaupt umsetzen. Und unabhängige Experten sind da zum Schluss gekommen, dass es tatsächlich ziemlich schwierig ist, aufgrund von verschiedenen Faktoren. Es gibt so drei Sachen, ganz grob gesagt. Das erste ist eben der sehr grosse Aufwand, den ich da schon angetehnt habe. Das sprengt zum Teil auch die finanziellen Möglichkeiten von diesen Schafbüren, einmal wenn sie sich nicht zu grösseren Genossenschaften zusammenschliessen. Das Zweite ist, das Wallis ist ein Tourismuskanton und es gibt nicht wenige Orte, wo die Herdenschutzhunde in Konflikt kommen mit Wanderern oder mit Mountainbikern. Und das Dritte ist noch, ein paar von diesen Alpen sind tatsächlich aufgrund von der Topografie her fast nicht behirtbar rund um die Tür. Das Gelände ist abschüssig, es ist unwegsam und die Alpen sind zum Teil auch sehr, sehr gross.
Wie viel hat es damit zu tun, dass das Bern ist, das eben vorschlägt? Also quasi jemand außerhalb des Wallis, der Ihnen jetzt sagt, wie man soll umgehen mit dem Wolf und der Schafherde?
Also es hat sicher einiges mit dem zu tun. Man weiss ja, dass die Walliser sich nicht so gerne Länder sagen von Bären uns, was man soll machen. Aber ich glaube, der Hauptgrund ist vor allem, dass man einfach im Wallis bis jetzt anders gegolpert hat, als der Bund das will. Der klassische Walliser Schafbauer ist ein Arbeiterbauer, hat die Schafe also hobbymässig. Und der kann schlicht und ergreifend nicht einfach immer bei diesen Schafen sein. Jetzt läuft das im Prinzip so, dass mehrere Schafer sich zusammentun und dass nachher jeden Tag oder jeden zweiten Tag ein anderer Mal schauen. Aber es ist überhaupt nicht so, dass eben immer jemand um die Herde herum ist. Und das will man sich vom Bund einfach nicht vorschreiben. Der Bund ist natürlich auch sehr hart, oder? Der sagt, da, wo er die Alpen nicht kennt, behirten, da, wo das nicht funktioniert, wo wir wollen, da zahlen wir einfach nicht mehr, wenn irgendetwas passiert, dann geben wir die Alpen halt auf. Und dass die Schäfer im Wallis sagen, ja, nein, das Leben ist nicht gefallen, das kann ich persönlich ehrlich gesagt auch nachvollziehen.
Und das klingt nach einem knallharten Konflikt, der da abläuft zwischen Bern und der Walliser Schafhirte. Gibt es einen Ausweg aus dieser Sackgasse?
Also es ist tatsächlich sehr schwierig. Ich habe heute noch mit einem Verantwortlichen geredet beim Kanton Wallis und der hat gesagt, es sei so, wie wenn man einen gordischen Knoten müsste lesen. Also eigentlich unmöglich. Was man jetzt probiert, ist einmal zumindest schrittweise sich ein bisschen anzunähern. Also es ist zum Beispiel so, dass es im Oberwallis eine Alp gibt, wo es im letzten Jahr mehrere tote Schafe gegeben hat, die von einem Wolf gerissen worden sind in der Augstburt-Region. Das ist in der Gegend von Törbel. Und da versucht man jetzt im nächsten Sommer zumindest mit Hirten, die rund um die Tür aber da sind, dafür zu sorgen, dass man da dem Wunsch vom Bundesstück wieder entgegenkommt, aber von Herdenschutz hinten will man da nichts wissen. Da.
Jetzt haben Sie Priska Delberg vorhin selber so das Wort gebraucht, Hobby-Schafhalter quasi. Es gibt da so ein Klischee außerhalb vom Wallis, dass jeder Walliser, der irgendwie noch 5 Quadratmeter Wiese hat, sich Schaf zuleitet, damit es dann eben Subventionen vom Bund gibt. Was ist der klassische Walliser Schafhalter? Was ist das für ein Mensch?
Also ich würde sagen, der klassische Walliser Schafhalter schafft in der Lunza oder bei der SBB oder bei der Matterhorn-Gotthard-Bahn und hat nebenbei einfach ein paar Schafe, normalerweise, ich weiss auch nicht, 15, 20 Stück. Und das ist einfach ein schönes Hobby, das er nebenbei hat, der dort vielleicht das Land bewirtschaftet, wo mal seinen Grossonkel gekehrt hat oder dem Vater. Und das ist wirklich ein Hobby, ein intensives Hobby, ein zeitintensives Hobby und natürlich auch ein Hobby, das Geld gibt dafür. Das ist richtig, aber vor allem auch ein Hobby, das man sich ins Zeug legen muss, wenn man diesen Tieren aber richtig will schauen.
Und zwar bei uns vermutet, wenn man sagt, man macht es wegen Geld, sondern wie ich rausgehöre, ist es eine alte, schöne Tradition.
Das ist schon so, ja. Also die Arbeiterbüre gibt es im Wallis seit der Industrialisierung. Also das ist jetzt die dritte Generation, die da dran ist, die in meinem Alter sind, die das wirklich mit sehr viel Leidenschaft machen. Und ich glaube, das wäre nicht fair, wenn man würde sagen, dass sie das nur wegen Geld machen.
Das war Priska Tellberg, SRF 1 Wallis-Korrespondentin. Gehen wir wieder zurück in die Stadt. Letzten Sommer ist die Schlieren auf dem Bahnareal ein toter Wolf gelegen, mitten in der Agglomeration von Zürich. Woher das gekommen ist und ob das ein Zufall war, erzählt uns der Thies Schenkel, Wildhüter von Grünstadt Zürich. Geht als nächstes.
Stay, you can go on. I can boogie, 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 oh.
die zwei grossgewachsenen Damen, die so ein bisschen hin und her geschlenkert sind bei dem Song «Yes, Sir, I Can Boogie Baccarat». Das sind, glaube ich, zwei Spanierinnen gewesen. Viertel vor elf ist es. Und wir haben vorher vom Wolf im Wallis gehabt, gehen jetzt wieder zurück in die Agglomeration, in die Stadt. Und da ist es eben auch um einen Wolf gegangen. Und zwar am 18. Juni ist in der Agglomeration letztes Jahr von Zürich zu Schlieren ein toter Wolf gefunden worden. Offenbar von einem Zug verwutscht. Und offenbar ist es einer aus dem Rudel vom Kalanda-Gebiet im Graubündischen gewesen. Ein Wolf mitten in der Agglomeration, darüber reden wir jetzt. Wir schauen heute im Treffpunkt das Verhältnis zwischen Tier und Mensch in den Städten und Agglomerationen an, am Beispiel von Zürich. Bei uns einer von vier Wildhütern von Grünstadt Zürich, der Thies Schenkel. Hat Sie das auch überrascht, Thies Schenkel, ein Wolf mitten in der Stadt oder in der Agglomeration?
Es hat mich insofern überrascht, dass ich gedacht habe, es ging noch etwas länger,
bis die Wölfe dann da sind. Aber Sie haben damit
gerechnet? Jawohl. Und ich bin überzeugt, man muss damit rechnen, dass es in der Zukunft noch mehr Wölfe geben wird. Das wird zunehmen.
Wie ist denn der vom Kalanda-Gebiet bis quasi in die Stadt Zürich
gekommen? Ja, das ist ein Jungwolf, ein männlicher Jungwolf. Und das machen die, die machen weite Wanderungen. Die werden dann auch vertrieben, aus dem Rudel vertrieben. Und
auf der Suche nach einem neuen Habitat, nach einem neuen Revier? Oder warum machen die so weite Wanderungen?
Ja, und auch auf der Suche nach einem Weibli zum Beispiel. Ja, sie schauen, wo wäre es gut zum Leben.
Unser Land ist derart zugebaut, mit Autobahnen, Brücken und. Das ist unglaublich, dass der das geschafft hat.
Wolf oder auch Fuchs, das sind sehr geschickte Tiere. Die kommen jetzt eigentlich recht gut. Das sind sogenannte Kulturfolger. Der Fuchs ganz extrem, der Wolf aber in einem gewissen Sinn auch.
Was heisst Kulturfolger?
Die kommen gut zu Gang mit uns, mit uns, wie wir die Landschaft umgestalten. Da könnt ihr irgendwie ihren Lebensraum mit einbeziehen.
Weil sie clever sind. Sie
sind sehr clever, jawohl.
Jetzt kommt mir gerade etwas in den Sinn. Man hat sogar schon im Central Park in New York, und der Park ist umrundet von Hochhäusern, einen Kojote auf dem Überwachungsvideo gesehen. Also in Amerika läuft ein bisschen etwas Ähnliches. Die verbreitet sich und gehen zum Teil wirklich in die grossen Städte rein. Jetzt haben wir es... Sie hat das nicht überrascht, oder, dass der Wolf kommt. Ist jetzt das ein Einzelfall, dass das passiert ist letzten Sommer, oder rechnet man da mit noch mehr?
Ja, im Moment ist es ein Einzelfall, aber eben, wie gesagt, ich gehe davon aus, es wird mehr geben in den nächsten Jahren. Mhm. Jawohl. Es ist, also, ich glaube, der Wolf ist für uns da in der Region Zürich im Unterland, so ist das nicht so ein Problem. Der Wolf muss angepasste Wildbestände, also rechte Wildbestände, dann, und das haben wir haben gesunde Wildbestände, dann findet er auch genug Nahrung. Wenn das nicht gegeben wäre, dann könnte es heikel werden für die Leute. Aber was natürlich problematisch ist, wenn er gefüttert wird. Das ist auch wie beim Fuchs. Sobald die gefüttert werden, wird es schwierig, weil dann verlieren sie auch die natürliche Scheu vor dem Menschen.
Gefüttert? In Form von Katzenfutter, wo man draussen lässt, oder wo man ausgibt, in der Hoffnung, einem Fuchs Nahrung zu geben?
Es gibt beides. Es gibt Leute, die effektiv füttern, also die gehen und aktiv Futter rausstellen, für einen Fuchs jetzt zum Beispiel. Aber die meisten Leute, die füttern, wie sie jetzt angetönt haben, die merken das gar nicht. Die haben auf der Terrasse draussen das Katzenfutter und freut sich irgendwie all Tag, dass der Maudi so nett frisst und dass immer leer ist, das Geschirrli. Und sie realisieren gar nicht, dass das gar nicht der Maudi ist, sondern dass das eben ein Fuchs ist. Und nachher gehen sie in die Ferien und dann ist einfach kein Futter mehr dort draussen. Und dann wird es problematisch, weil der Fuchs, der findet, ja, Himmel nochmal, wo ist das Futter, oder? Und wird dann hässig und kann dann je nachdem schwierig werden, wird dann aufdringlich anderen Leuten gegenüber, die dann Angst haben und das Gefühl haben, das ist Tollwut.
Das heisst, der Fuchs kommt in den Garten rein und steht dort und man hat dann...
Und kommt nicht zu den Menschen an. Und die haben natürlich Schiss. Tollwut ist nicht das Problem, das ich verraten habe. Tollwut haben wir in der Schweiz im Moment nicht. Aber eben, die Leute haben dann Angst. Und ja, das verstehe ich auch. Aber eben, das Problem ist auch da wieder, es ist nicht das Problem vom Tier, sondern es ist wieder das Problem vom Mensch, der sich falsch verhält, also der Futter rausstellt. Das soll man einfach nie machen. Man soll die Katze reinfüttern.
Vielleicht aus einem falschen Jö-Effekt raus, weil in der Stadt Zürich, in anderen Schweizer Städten, gibt es einen Haufen Füchse. Die fühlen sich dort offenbar wohl.
Absolut, weil es gibt genug Nahrung. Also jetzt nicht das,
was Abfall man eben so zum Beispiel.
Ja, oder Kompost. Das ist wunderbar. Und dann gibt es natürlich einen Haufen Orte, wo schön ruhig sind. Also sagen wir, in jedem Friedhof haben wir einen Fuchsbau, bei jedem Schulhaus hat es einen Fuchsbau. Weil da müssen Sie sich vorstellen, das sind Lebensräume, die sehr berechenbar sind für einen Fuchs. Auf dem Friedhof hat es wenig Leute und die dort sind, sind einweg noch ein bisschen traurig. Also dort gibt es keine grosse Störung. Und beim Schulhaus ist zwar Rambazamba der Tag durch, aber am 4, 5 ist dann fertig und nachher ist Ruhe.
Und der wohnt und lebt dort?
Der wohnt und lebt dort, hat seine Jungen.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Einblick in die Situation zwischen Mensch und Tier in der Stadt und den Agglomerationen. Merci vielmals, Thies Schenkel. Und jetzt klatschen wir alle mal. Vielleicht merkt sie es dann, Ihre 5-halbjährige Tira-Dackelhündin, die eben schläft und wo immer dann, wenn es einen Applaus gibt, merkt, jetzt ist der Vortrag fertig. Also klatschen wir mal. Bravo!
Ja,
tatsächlich. Sie wacht auf, schaut mich mit grossen Augen an. Tira, du kannst jetzt dann mit deinem Herrli voraus. Sie braucht nämlich noch ein bisschen Bewegung.
Danke vielmals von meiner Seite.
Jules Newton, Angel of the Morning, 8 Minuten vor den 11 ist es und da kommt der Kater von Bühne Huber. Thank you.
aber schiessen Böck. Schreissen zwar am gleichen Strick, aber eben leider nicht in die gleiche Richtung. Wir fliegen zwar auf die Schnurren, wenn wir loslassen, aber wir fliegen auch auf die Schnurren, wenn wir stillstehen. Und vielleicht ist das, wenn man näher am Boden liegt, auch gar nicht mehr so wichtig. Und übermorgen ist auch das, was uns hat verbunden. Vielleicht doch noch stärker als das, was uns hat getrennt. Ich bin von ganz schlecht zu schlecht, von schlecht zu besser, von besser zu gut, von gut zu sehr gut. Und dann den gleichen Weg wieder zurück. Mängs, was von weitem gross aussieht und goldig glänzt mit Schein, ist von nahem angeschaut. Nur trübe und klein. Ich bin von ganz schlecht zu schlecht, von schlecht zu besser, von besser zu gut, von gut zu sehr gut. Und dann den gleichen Weg wieder zurück. Mängs, was von weitem gross aussieht und goldig glänzt mit Schein, ist von nahem angeschaut.
Huber, kurz vor den Elfen ist es. Wir haben es nach den Elfen von der Nummer 144. Das 144 wird je länger, je mehr von Menschen gebraucht, die gar nicht in einer Notfallsituation sind. Grund, immer mehr Menschen haben keinen Hausarzt mehr und darum läutet es dann eben am 144 an, wenn irgendetwas ist. Unser Experte im Ratgeber erklärt so gegen die Elfa Belfi, was denn eigentlich ein richtiger Notfall ist, weil die haben zum Teil zu beissen, weil sie überlastet sind von solchen Telefonen.
I love you.
mit der ABBA gegen den Donnerstagmittag in Sachen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.